Ihr lieben Geschwister, bevor ich euch ein Gotteswort lese, möchte ich euch ein Stück mit teilhaben lassen an unserer Arbeit in der Mission. Ich weiß, dass viele für uns beten und auch geben, mit dahinter stehen, unseren Dienst einfach mit begleiten. Und ich finde, wie gesagt, das ist eine große Ermutigung. Und das hilft uns immer wieder in der Arbeit, denn wir machen die Arbeit nicht allein, sondern wir sind immer von unserem Herrn abhängig, ne? Und es ist schön, immer wieder zu sehen, sich vom Herrn führen zu lassen. Wo ich in die Arbeit eingestiegen bin, voriges Jahr, da habe ich mich ja auch gefragt, wo fängst du denn zuerst an? Ne? 5 Bundesländern, ich kenne ja einige Leute, ich kenne einige Gemeinden, kannst sofort starten, anrufen. Ne? Viele warten ja auch darauf, dass du kommst oder weil sie keine Mitarbeiter haben. Ne? So ist es aber. Gott hat uns geführt und das ist wunderbar. Und die erste Begegnung war mit Matthias Strickert, ne, in Gölsen. Da haben wir uns riesig gefreut. Das war unser Start. Ne? Und Matthias konnte ich dann unterstützen, auch in der Kinderarbeit. Wir konnten schon 2 Schulungen durchführen. Ist einfach schön, wie Gott dort kleine Pflanzen wachsen lässt. Und Matthias hat es dort nicht einfach. Er ist ja in einer gottlosen Umgebung. Ne? Und ich kann mich noch erinnern an den Thementag. Da standen einige Leute zusammen, unter anderem auch mit mir. Ich habe mich vorgestellt, ich bin ein Sachse. Der Nächste hat sich vorgestellt, er ist ein Bayer. Und der andere, der kam aus dem Hessenland, ich bin ein Hesse. Und ich dachte, mal sehen, was die Berliner sagen, die mit dort standen. Die haben nicht gesagt, wir sind Berliner. Wisst ihr, was die gesagt haben? Wir kommen aus der Diaspora. Versteht ihr? Wir kommen aus der Diaspora. Die haben sofort ihre Not genannt, ne? Die sind nicht stolz, Berliner zu sein. Es geht nicht um Berliner, ne? Es geht nicht um Sachsen, sondern es geht um uns, um unser Heil. Darum geht's ja, ne? Und wir haben diese Not auch benannt, ne? Viele Kirchen sind dort zu. Wenn jemand denkt, dort kann ich ja mal Urlaub machen in dieser Gegend, ne? Und hat Sonntag vielleicht mal einen Wunsch, in die Kirche zu gehen oder mal zu gucken, wie läuft's dort, da wird enttäuscht werden, ne? Und es ist schön, dass es dort eine Oase gibt, ne? Und deshalb betet auch für Matthias weiter. Ich werde ihn auch weiter besuchen. Wir werden weiter auch in Kontakt bleiben. Und man sieht, wie kleine Pflanzen wachsen. Und darum geht's. Es geht nicht um große Events, sondern um die kleinen Dinge. Und er macht diese Arbeit in aller Treue, in aller Liebe. Und das schätze ich einfach. Nicht da auf einer großen Bühne stehen will, sondern so eine Arbeit macht. Das ist einfach schön. Und ich bin ja nicht bloß in Berlin, sondern auch in der Oberlausitz. Dort kommt ja übrigens auch meine Frau her. Wer das noch nicht gewusst hat, dann sage ich das mal, ja, aus der Oberlausitz. Und dort habe ich mit 2 Pfarrern Kontakt bekommen, mit 2 Pfarrern von der SELG. Tiefgläubige Leute. Ne? Das gibt es auch noch. Es gibt auch noch Pfarrer, die gläubig sind. Ne? Und das ist ja wunderbar, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und die haben genau das so auf dem Herzen, was auch wir auf dem Herzen haben. Nämlich die Kinder, die noch nicht gerettet sind. Ne? Menschen ohne Jesus. Ne? Die sehen diese Not und das ist das Schöne. Und sie fragen mich dann, Bruder Schmidt, was können wir denn gemeinsam machen? Was können wir gemeinsam angehen? Und sie wollen Kindertreffs einrichten. Sie haben Zugang zu vielen Kindern, ne? Weil ja auch alternativ kaum Angebote für Kinder da sind, auch von kirchlicher Seite her. Ne? Vieles wird ja zurückgebaut, ne? Nee, wir dürfen nicht zurückbauen. Und es ist schön, wenn man diese Leute unterstützen kann. Und wir haben ja auch in Niski, in Thomas Lange, mit denen habe ich auch engen Kontakt. Schön, wo wir dann auch ein Stück die Arbeit zusammen machen können. Ja, und dann Ostelbien. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal auf der Landkarte euch angeschaut haben. Das sind also die Orte, die östlich von der Elbe sind, von Dorgau aus gesehen. Da war ich ja vor nicht langer Zeit dort gewesen und habe dort eine Schulung, ein ganzes Wochenende dort gehalten und Gottesdienst gehalten. Und es ist schön, ich habe dort ganz neue Leute kennengelernt, auch einen Pfarrer, der gläubig ist, ne, der auch bekämpft wird, muss man sich mal vorstellen. Da hat es nicht einfach, aber der hat das Gleiche auf dem Herzen, was auch wir auf dem Herzen haben. Und er sammelt dort die Kinder, die Jugendlichen, die Familien aus den Dörfern. Ne. Ist es nicht wunderbar zu sehen, was der Herr dort tut. Und ich unterstütze ihn dort mit Schulungsarbeit. Ne? Er nennt das nicht Schulungsarbeit, sagt Herr Schmidt, wir machen Fortbildung der Kirche. Ne? Fortbildungsarbeit der Kirche. Da kriegen die Teilnehmer sogar ein Zertifikat ausgestellt. Ne? Fortbildung, ne? In der Kirche. Ne? Aber mit dem Evangelium, ne? Wo gibt es denn sowas? Ne? Wo gibt es denn sowas? Ne? Aber wenn der Herr sagt, Christi, ich will dich dort gebrauchen, dann gehe ich dorthin und dann mache ich das. Ne? Erfülle den Auftrag, was der Herr will. Ne? Schön, ne? Dass Gott noch solche Möglichkeiten einfach gibt und wir dürfen dem Herrn dienen. Ne? Ostelbien. Und dann war ich natürlich auch in Cottbus gewesen, ne? Dort in der landeskirchlichen Gemeinschaft. Und das Erste, wo ich dorthin komme, ne, bei einem Schulungstag, da hat mich der Pastor dort oder Gemeinschaftspastor vorstellen und da sagt er, beim Herrn Schmidt war ich schon in der Kinderstunde. War ich schon in der Kinderstunde. Da kommt ja aus dem Vogtland und in Vogtland habe ich ja mehrere Kinderwochen schon gehalten. Ne, und so entstehen auch Verbindungen. Ist doch wunderbar. Ne? Und ist auch ein gläubiger Pastor. Nicht alle Gemeinschaftspastoren sind gläubig, ne, aber der ist auch gläubig. Und da geht vorwärts. Ihm ist das ein großes Anliegen, die Familien zu erreichen. Und vor allem tut er in Mitarbeiter investieren. Da sagen, die brauchen Qualität. Ich brauche nicht, ne, Kinderdienstmitarbeiter, die unsere Kinder unterhalten, bespaßen. Gibt's ja viele. Ne, das will er nicht, sondern dass sie in guter Art und Weise das Evangelium verkündigen. Ist es nicht wunderbar? Und er hat schon vom nächsten Jahr wieder mit mir Termin gemacht. Und dann sagt er so einen Nebensatz, Bruder Schmidt, ne, dann lade ich Sie auch ein zu einem Fußballspiel. Sagt, zu was ein Fußballspiel willst du mich einladen? Na, Cottbus gegen Aue. Regionalliga. Ne, müssen wir nicht kommentieren, ne? Nee, ist doch schön, wenn man das einfach so erleben kann. Ne? Betet weiter für uns, es geht weiter. Wir werden also im Januar wieder in Torgau sein, in Peyrode, wo wir also eine Fortsetzung der Schulung auch machen. Ne? Könnt ihr einfach mit verfolgen. Das ist einfach schön, wenn ihr für uns betet. Das ist eine große Ermutigung. Ja, ihr lieben Geschwister, ich habe mir auch überlegt, worüber rede ich denn heute? Ne? Eigentlich wäre dran auf der Agenda Adventsthema oder Weihnachtsthema. Lukas 1, Lukas 2. Aber Bastel, du hast doch schon ein Weihnachtsthema gemacht. Ne? Du bist durch mit Lukas 2. Gut, da kann man ein anderes Thema machen. Und es gibt ja so viele Themen, die wichtig sind. Ne? Ich frage euch mal, ist das für euch ein Thema? Ne? Wie kann ich zur Ruhe kommen? Ist das ein Thema für euch? Wie kann ich zur Ruhe kommen? Ne? Oder wie kann mein aufgebrachtes Herz, vielleicht hast du das heute sogar mitgebracht, ne? Wie kann mein aufgebrachtes Herz wirklich zur Ruhe kommen? Ne? Ihr werdet fragen, was hat Herr Schmidt da für Angebot? Stille Übung. Wird ja heute so vieles angeboten, ne? Auf diesen Sektor Stille und Ruhe. Der Mensch will selber die Stille schaffen, ne? Und wie viele haben schon autogenes Training gemacht, ne, und stille Übungen und haben dann selber auch gesagt, ne, wir sind nicht zur Ruhe gekommen, nicht zur Stille. Ne, denn das Innere redet immer. Ne. Auch das, was auf dem Herzensboden ist, das redet immer. Ne. Das vieles lässt uns doch keine Ruhe. Und der altböse Feind sorgt schon dafür, dass wir nicht mehr zur Ruhe kommen. Wir haben ja nicht mehr Gott auf dem Thron, habt ihr das gemerkt, sondern wir haben einen altbösen Feind jetzt auf dem Thron. Und der gönnt uns keine Ruhe, keine Minute. Und wenn es die Bürokratie ist. Ne? Ja. Und wenn man denkt, ne, ein Brief ist bearbeitet, kommt schon der nächste Brief. Ne? Und schon hat man wieder Probleme und man muss wieder laufen. Manchmal hat man auch den Eindruck, machen die anderen überhaupt ihre Arbeit? ist eine andere Geschichte. Ne? Aber wir müssen wissen, es steckt der altböse Feind dahinter, der lässt uns nicht zur Ruhe kommen. Ne? Ich habe mich auch gefragt, wer kann uns bei diesem Thema helfen? Ist doch schön, dass wir das Wort Gottes haben. Ne? Dass es Leute gibt, die schon durch sind, ne? Durch diese Geschichten. Ne? Und da haben wir einen David. Ne? Und der David hat ja nicht umsonst, ne, fast die Hälfte oder über die Hälfte hier Psalmen geschrieben, wo das auch zum Ausdruck bringt. Ne? Und immer wieder versucht er uns auch zu helfen, Tipps zu geben. Sag, Leute, das sind nicht Tipps, die kommen nicht vom Schreibtisch, sondern die kommen aus meinem Leben heraus. Ich lese uns mal die Verse im Psalm 62. Wer die Bibel mit hat, kann mit nachlesen. Psalm 62. Da heißt es dem Vorsänger für Jedutun, ein Psalm Davids. Nur auf Gott wartet still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken. Wie lange lauft ihr alle Sturm gegen einen Mann und wollt ihn zertrümmern wie eine überhängende Wand, eine rissige Mauer? Sie planen nur, ihn von seiner Höhe hinabzustoßen. Sie haben Wohlgefallen an Lüge. Mit ihrem Mund segnen sie, aber mit ihren Herzen fluchen sie. Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg, ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil, meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Nur ein Hauch sind die Menschenkinder ein Trug, die Herrensöhne. Auf der Waage steigen sie empor, sind allesamt leichter als ein Hauch. Verlasst euch nicht auf erpresstes Gut und setzt nicht trügerische Hoffnung auf Raub. Wenn der Reichtum sich mehrt, so hängt euer Herz nicht daran. Eines hat Gott geredet, zweierlei ist, was ich gehört habe, dass die Macht bei Gott steht. Bei dir, o Herr, steht aber auch die Gnade, denn du vergiltst einem jeden nach seinem Tun. Bisher, Herr, der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Ihr lieben Geschwister, es ist ein absoluter Vorzug, wenn man lernen darf. Besonders was den Glauben angeht, wenn man da weiterkommt, im Glauben wachsen darf, wenn man profitieren kann, wenn man Fortschritte erlebt, wenn man zulegen kann, wenn man einzelne Schritte machen kann und vor allem, wenn man hinter den Geheimnissen des Glaubens kommen. Und ich habe mich auch gefragt, von welchen Menschen möchtest du gerne lernen? Menschen, die alles wissen, die Alleswisser, oder Menschen mit viel Fachwissen, Menschen mit Erfahrungen. Ihr kennt es ja aus der Adventsgeschichte von Maria, sie hat auch eine Person aufgesucht, eine Verwandte, die Erfahrung hat und die in ähnlicher Situation war, die Elisabeth. Maria hat es richtig gemacht. Oder Menschen, die eng mit Gott und seinem Wort leben. Liebe Geschwister, da habe ich einen lieben Bruder kennengelernt in der Lausitz in Malschwitz, so Ort bei Bautzen, ein ehemaliger Gemeinschaftsleiter und Bäckermeister. Und wenn ich dorthin gekommen bin, da hat dann oft seine Frau gesagt, Christit, geh zu meinem Mann, der sitzt im Studierstübel. Im Studierstübel. Und da bin ich dorthin gegangen und es waren wohltuende Gespräche. Ein älterer Bruder hilft einem. Und da hat mir Zusammenhänge gebracht. Da sagt Christit, pass hier auf. Dort sind wir alle gefährdet. Und er hat sich auch mit der ganzen Zeit auseinandergesetzt. Er war auf der Höhe der Zeit. Und er wusste auch alles, was so in der Schrift drin steht. Und er hat mir auch Trost weitergegeben. Das, was das Wort Gottes auch an Nutzen hat. Und ich fand es immer wohltuend, dorthin zu gehen. Ich habe immer wieder gelernt von ihm. Und er hat mir immer wieder geholfen und hat mir die Wege gezeigt. Ich wünschte mir solche Geschwister. Ich wünschte mir solche Brüder, auch in unseren Reihen, dass Gott sie uns schenkt, dass sie heranwachsen. Das sollte auch ein Gebet sein, wo man sagen kann, hier kannst du klingeln, hier kannst du hier mal parken, hier kannst du mal hinfahren. Und dass wir uns da aussprechen, uns über das Wort Gottes austauschen. Und das finde ich ja auch wunderbar, auch hier beim Homiletik-Seminar. Wir haben nicht bloß Unterricht, sondern ich lerne und profitiere auch von meinen Brüdern. Ich bin so dankbar. Das ist eine wunderbare Geschichte. Die Geschichte hat der Herr gemacht, nicht wir. Wie wir Schritt für Schritt weiterkommen. Und der Herr führt uns immer mehr ins Wort hinein. Und das ist was Wunderbares. Und wir lernen und lernen. Und wir haben ja dann schon wieder den nächsten Termin im Januar. Anfang Februar, jawohl, Anfang Februar. Und wer noch mit dazukommen will, also das ist keine Zeitverschwendung. Im Gegenteil, es ist ein Gewinn. Mit was wollen wir uns denn sonst beschäftigen? Oder wollen wir uns vor der Kiste setzen? Viele sitzen ja nur vor den Kisten. Da wird auch nichts. Da kriegen wir keinen Unterricht. Kein Unterricht fürs Leben. Habt ihr mir festgestellt? kommt doch nichts mehr. Ne? Selbst Gott ist nicht mehr im Angebot. Ich finde es schlimm. Und da werden die Menschen alleingelassen, ne? Und kriegen keine Hilfe. Ne? Ja, von wem wollen wir lernen, habe ich mich gefragt. Und der Theologe hat mal richtigerweise geantwortet, sagt, ich möchte lernen von Menschen, die etwas zu sagen haben, die etwas zu sagen haben, wie eben der David. Ne? Und David ist ja nicht bloß in der Theorie gewesen, sondern er steht mit seinem Leben dahinter. Ne? Und für ihn ist das ein ganz wichtiges Thema, nicht zur Stille zur Ruhe kommen. Ne? Wollen wir uns erstmal die Ausgangslage von David anschauen. David hatte ja kein einfaches Leben. Es war ein Leben kaum zum Aushalten. Ich sage es einfach mal so. Ne? Und Theologen beschreiben seine meiste Zeit als Kampf- und Krisenzeit. Wenn man denkt an die langjährigen Auseinandersetzungen, einmal mit Saul, wo er immer wieder um sein Leben bangen musste, dann die 10-jährige Auseinandersetzung mit seinem Sohn Absalom. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man aus der eigenen Verwandtschaft bekämpft wird. Das ist manchmal am schlimmsten. Oder aus den eigenen Reihen bekämpft wird, wo einem das Leben schwer gemacht wird. Und dann gab es da noch viele Menschen, die an seinen Stuhl sägen wollten. Die wollten ihn einfach weghaben. Sie konnten es nicht ertragen, dass David einmal ein Mann Gottes ist und dann auch noch König ist, noch in so ein Amt ist. Und deshalb war ihnen jedes Mittel recht. Und ein Hauptmittel war auch die Täuschung und Heuchelei. Vordergründig haben sie gut über den David geredet, machten ihn sogar den Hof, aber im Inneren haben sie ihn verflucht und wünschen sich, dass er nicht mehr da ist. David hat ein Leben, voller Bedrängnis. Ein Leben, das eigentlich nicht zum Aushalten ist. Ein Leben, das eigentlich überhaupt nicht zur Ruhe kommen kann. Und die Frage ist, wie geht ein Mann Gottes damit um? Wie geht er damit um? Soll er stark sein? Wir Christen müssen stark sein, wir müssen alles im Griff haben, oder? Was mir bei David gefällt, man muss ja die ganzen Psalmen von ihm auch durchlesen. Ne? Und da kriegt man ein Bild von ihm. Und ich habe ein Bild gekriegt, das ist ein sehr realistisches Bild. Ne? Die Situation hat ihn zugesetzt. Ne? Das ist die Wahrheit. Ne? Er steht nicht einfach drüber, ne? Das habe ich im Griff, das mache ich schon und so weiter, ich bin doch Christ. Ne? Sondern es hat ihm zugesetzt. Das schreibt er ja in vielen Versen. Er hat nichts im Griff. Aber David versinkt nicht in Selbstmitleid, nicht in Anschuldigung, auch nicht in Überlegung. Wie kann er seinen Herausforderern etwas heimzahlen? Das macht er alles nicht, lässt er alles weg. Kein Waffenschrank wird geöffnet, den wir ja auch haben, wir Menschen. Nein, er macht was ganz anderes. Und das gefällt mir und das ist für uns auch der Weg, ne? Das, was wir aus unserer Stunde auch heute mitnehmen wollen. Sondern er sucht einen Ort, wo er zur Ruhe kommen kann, wo er Sicherheit findet. Und das Erste, was wir beim David lernen können, er nimmt die Position der Konzentration ein. Da sagt, ich komme hier nicht raus aus diesen ganzen Geschichten. Ich komme hier nicht zur Ruhe, es sei denn, ich konzentriere mich auf den Herrn. Danke. Ich konzentriere mich auf den Herrn. Und das lesen wir auch, ne? Die Konzentration. Vers 2, nur auf Gott wartet still meine Seele. Vers 3, nur er ist mein Fels. Vers 6, nur auf Gott wartet still meine Seele. Vers 7, nur er ist mein Fels und mein Heil. Ist euch aufgefallen, welches Wort da hier öfters genannt wird? Dieses eine Wort, nur. Und liebe Geschwister, das ist ein Glaubenswort. Nur. Das ist ein Glaubenswort. Und es gibt nur eine Person, bei der ich zur Ruhe kommen kann. Nur bei Gott. Und er wird uns ja auch hier beschrieben, dieser Gott, was er für uns ist. Ne? Er ist der Fels, auf was ich mein Leben bauen kann. Er ist meine Burg, wo ich Sicherheit und Geborgenheit haben kann. Na, wo mein aufgebrachtes Herz zur Ruhe kommen kann. Das ist auch wirklich so. Nur bei ihm. Nur bei ihm. Und deshalb, liebe Geschwister, ist wichtig, für uns alle, für uns Christen ist das wichtig, auch für unsere Gemeinden ist das wichtig, dass wir uns konzentrieren. Und heute, ich habe ja die ganzen letzten Jahre etwas anders erlebt, in vielen Gemeinden keine Konzentration, sondern immer noch mehr machen, wir müssen noch mehr Programme machen, wir müssen das machen, und dann gibt es so viele Angebote. Aber wo ich mich frage, wo kommen die Leute zur Ruhe? Ich habe jetzt auch in einer großen Gemeinde gesagt, ich finde es traurig, dass nur 5 Leute hier zur Bibelstunde kommen, in eurer großen Gemeinde. Wo wollen eure Leute zur Ruhe kommen? Wo wollen sie zur Ruhe kommen? Wir kommen nur zur Ruhe hier, in unseren Stunden, in Hauskreisstunden oder in den Gebetsstunden, in der stillen Zeit. Und das ist wichtig, Konzentration, sonst gehen wir unter, gehen auch wir unter. Wir haben es draußen nichts verpasst. Es gibt Leute, die befassen sich mit so vielen Dingen. Ja, Herr Schmidt und das, als wollten wir sagen, Herr Schmidt, Sie verpassen so vieles. Sie müssen ja auf diesen Feldern auch lernen. Ich muss auf den anderen Feldern überhaupt nichts lernen. Wichtig für unser Leben, wenn wir nicht untergehen wollen. Und die Zeiten werden nicht besser. Die werden noch bewegter. Könnt ihr vorstellen, in welchen Situation, da David war, auch innerlich, das ist aber doch ständig angegriffen. Das ist doch ständig, du gehst doch da kaputt. Du musst doch kaputt gehen. David hat eine Lösung gefunden. Herr, bei dir, nur bei dir, nur bei dir. Und deshalb, liebe Geschwister, sind diese Stunden, auch diese Stunden hier, hier kommen wir zur Ruhe. Und diese Stunden brauchen wir. Wo uns der Herr zeigt oder wo uns solche Leute wie der David zeigen. Er als Mann Gottes. Heute, ich habe eine Lösung gefunden für mein Leben. Und das ist auch die Lösung. Und das will auch der Herr, dass wir zu ihm kommen. Nur er, nichts anderes. Und wie viele Menschen suchen Ruhe, sonst wo, stille Übungen, was heute alles angeboten wird, Oder manche haben die Buddha-Figur in der Physiotherapie. Wenn dann die Therapeutin dir sagt, ja, ich habe diese Figur hier stehen, damit meine Leute zur Ruhe kommen. Schlimm, schlimm. Übrigens, dort muss man nicht zur Ruhe kommen in der Physiotherapie. Die sollen arbeiten und uns nicht hier schlafen kann ich zu Hause und so weiter. Versteht ihr? Wir Menschen wollen die Ruhe schaffen, wir schaffen sie nicht. Auch wenn wir kurz ruhig gestellt werden, der Mensch wird auch ruhig gestellt. Aber dann, wenn er dann wieder von seiner Matte aufsteht, geht der ganze Zirkus wieder los. Ist wieder alles da. Wir können doch aus unserem Leben nichts ausblenden. Wir können die Angriffe oder das, was uns beschäftigt, doch nicht einfach ausblenden. Ausscheiden, es geht nicht. Aber wie meine ältere Frau sagte, das ist ja das Schöne, bei Gott komme ich wirklich zur Ruhe. Ich habe manchmal so viele Sorgen, Nöte, da gehen in so viele Gedanken, das über durch den Kopf und auch durchs Herz. Abends, wenn ich ins Bett gehe, weiß ich nicht, kann ich die Nacht durchschlafen oder nicht, aber ich mache es so, ich gebe alles an meinen Herrn ab. Ich konzentriere mich auf ihn. Herr, bei dir will ich mich jetzt bergen, dass ich auch diese Nacht jetzt schlafen kann. Bei dir will ich mich jetzt bergen. Und der Herr bringt uns zur Ruhe. Und wenn du in der Hand Gottes bist, brauchst du keine Angst zu haben. Das ist was Wunderbares. Das ist auch Geborgenheit. Diese Geborgenheit habe ich auch schon erleben, persönlich erleben dürfen. Was es heißt, in der Hand Gottes zu sein. Herr, ich bin deiner Hand. Was jetzt wird, ist jetzt erstmal nicht entscheidend, aber ich bin deiner Hand. Das ist vollkommene Geborgenheit. In welchen Händen wollen wir denn heute sein? In den Händen unserer Regierenden. Wir wissen, auf welchen Wegen sie sich befinden. Und sie uns mitnehmen wollen, auf welchen Wegen. Das ist traurig. Aber mit dem Herrn, ne, beim Herrn oder in seinen Händen zu sein, ist er wunderbar. Ne? Er führt uns nicht bloß hier auf dieser Erde zur Ruhe, zu den Ruhepunkten, zu den Ruhezeiten, sondern auch, wir dürfen dann mal in die ewige Ruhe eingehen, beim Herrn sein. Ist das nicht wunderbar? Und David hat sein Leben ganz in die Hände Gottes gegeben. Ja, und da möchte ich euch auch noch zwei andere Beispiele nennen, die Gottesmänner auch erlebt haben, wie sie sich verhalten haben, wie sie zur Ruhe gekommen sind. Und zwar auch das Volk Gottes mit Mose. Mose hat ja das Volk aus Ägyptenland geführt und es war keine einfache Situation. Die Ägypter haben plötzlich gemerkt, oh, wir verlieren Arbeitskräfte, schnell hinterher. Und plötzlich hat das Volk Gottes eine schlimme Situation. Vor ihnen das Rote Meer, hinter ihnen die Ägypter. Sicherer Tod, ne? Sicherer Tod. Wie muss das Herz doch bei allen gebocht haben? Es geht jetzt um, wir rennen jetzt um unser Leben. Wo sollen sie denn hinrennen? Wo sollen sie denn hinrennen? Liebe Geschwister, kennt ihr solche Situationen? Es geht nicht nach vorn, was, es geht auch nicht nach hinten etwas. Du bist mittendrin in diesem Sturm. Es geht nicht, weder nach vorn, weder nach hinten. Was macht Mose? Verzweifelt er? Nein, er hat sich erinnert, wir haben doch einen großen Gott, oder? Wie kommt er und sein Volk jetzt zur Ruhe? Und wisst ihr, da habe ich einen Satz gefunden. In 2. Mose 14, Vers 14, den kennt ihr alle. Der Herr wird vor euch streiten und ihr werdet stille sein. Der Herr wird vor euch streiten. Das Volk ist vielleicht vor Angst vergangen, auch Mose. Es waren nicht große, starke Leute. Die hatten auch ihre Schwächen. Menschen wie wir, so beschreibt es ja die Bibel. Da wissen wir ja, wer wir sind. Da wissen wir auch, wer Mose ist. Und es ist ein wunderbarer Zusang. Der Herr wird für dich streiten. Vielleicht bist du gerade in einer schlimmen Situation drin. Du weißt nicht, was wird. Es geht nicht vorwärts, es geht nicht rückwärts. Was? Es bewegt sich gar nichts. Weißt du? Aber du bist mitten im Sturm. Du bist umgeben von Dingen, die dich fertig machen. Und deshalb ist wichtig, das habe ich auch lernen müssen in den letzten Jahren. Ja, man lernt ja manches erst viel später. Auch ist gut, wenn man noch lernt. Herr, du musst es machen, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Du musst es machen. Streite für mich. Streite für mich. Und wenn der Herr streitet, wenn der Herr in Aktion tritt, dann können wir stille sein. Versteht ihr? Da müssen wir nicht drin rummehren mit. Da müssen wir nicht unsere Truppen aufstellen. Überhaupt nicht. Den Herrn kann man das ganze Feld überlassen. Und der ist so stark und mächtig. Ne? Und er hat immer noch mehr Macht als vielleicht 1 Million Krieger, die ihm vielleicht gegenüberstehen. Ja, er kann mit seinem Mund die machtvollen Sätze sprechen, die auch wir brauchen. Wir brauchen auch sein Wort. Er wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Oder David, Psalm 37, Vers 5, kennt ihr ja diesen Satz, ist unser Hochzeitsspruch. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Wie geht's weiter? Er wird's wohl machen. Ja. Er wird's richtig machen, er wird's wohl machen. Und deshalb, liebe Geschwister, wollen wir uns auf den Herrn konzentrieren. Und wenn wir das sehen, wie David das auch schreibt, einmal schreibt er das im Indikativ. Meine Seele ist still zu Gott, Indikativ. Ein paar Sätze weiter, das reicht dann ja bloß mal einmal, das reicht dann immer ja einmal gesagt aus, ich bin jetzt stille im Herrn, sondern es muss uns nochmal gesagt werden. Und manches muss uns in Imperativ gesagt werden. Und der David macht das auch, wo er sagt, jetzt sei aber still zu Gott, meine Seele. Vielleicht muss der Herr mit uns auch so reden, wir wissen den Satz doch, ne? Wir müssen, können still sein im Herrn. Aber vielleicht muss es uns auch diese Woche wieder gesagt werden, Mensch, sei endlich still. Weißt du? Indikativ, das heißt, hier müssen wir nicht diskutieren, ne? Hier gibt es keine andere Alternative, sondern mach's einfach, mach's. Ne? Schön, wie der David uns dann helfen müssen. Aber wir wissen, wenn wir konzentriert sind auf den Herrn, werden wir immer Gegner haben, werden wir Gegenspieler haben. Das ruft Widerstand hervor. Ne, wenn ich sage, Gott ist für mich alles, ne, Gott ist mein Heil, Gott ist meine Burg, ne, der David ist ja vollkommen konzentriert darauf, ne, da werden wir Widerstand haben. Ne. Und Menschen werden uns das Leben ganz bewusst schwer machen. Und ne, die Leute haben das damals auch gewusst, dass der David ein gläubiger Mensch ist, der dem Herrn wirklich vertraut, nicht bloß seine Regierungsgeschäfte gut macht, sondern wirklich dem Herrn vertraut. Ne. Ja, und dann, David führt uns dann auch noch die Konkurrenztruppe auf, ne, die uns Konkurrenz macht. Ne, und was ist die Konkurrenztruppe? Der Theologe hat es mal schön beschrieben. Menschen, Macht und Moneten. Ne, Menschen, Macht und Moneten ist unsere Konkurrenztruppe. Ne, wenn wir uns auf Menschen verlassen. Wir haben das in Corona-Zeit erlebt, wie viele haben sich auf Menschen verlassen und nicht auf dem Herrn. Ja, da ist unser Glauben, in vielen Orten ist in den Gemeinden der Glaube mal rausgekommen. Ne, was wir wirklich glauben. Der Theologe sagt, Herr Schmidt, so wenig Gottvertrauen ist da. Das ist auch so. Wir glauben lieber den Menschen. Und was hat denn der Mensch uns schon zu sagen? Der Mensch hat uns nicht viel zu sagen. Die Worte, die vergehen. Die Worte kannst du vergessen, was gestern gesprochen ist. Und manche können sich ja nicht mal mehr daran erinnern, was sie gestern gesagt haben. Das gibt's ja auch, weißt du. Das ist ein Trauerspiel für sich. Aber ne, viele verlassen sich auf Menschen. Ja, Herr Schmidt, ne, da gibt's die Götter in Weiß, ne, dann gibt's die Götter in Grün. Ne, es gibt ja nur noch Götter, habt ihr mir festgestellt. Ne? Wir sind von vielen Göttern umgeben. Ne, und die wollen uns das Leben beibringen. Die wollen eine neue Religion einführen, auch in unserem Leben. Ne? Die wollen einen neuen Glauben bei uns präparieren. Liebe Geschwister, lasst euch nicht von diesen Menschen verrückt machen. Und wenn wir den Weg alleine gehen auf Arbeit, in der Arztpraxis oder im Krankenhaus, wo wir auch sind oder arbeiten oder in der Schule, dann gehen wir den Weg allein. Aber wir bleiben konzentriert beim Herrn. Ne? Und dann Macht, ne, spielt eine große Rolle. Viele wollen ja Macht haben. Ne? Oder Moneten, Geld kann uns ja auch verführen. Das sehen wir ja, wie Geld heute verführt, wie Menschen plötzlich dadurch, dass sie viel Geld bekommen, ihre Meinung plötzlich ändern und plötzlich manchmal auch keinen Verstand mehr haben, weil das Geld alles bestimmt. Das Geld bestimmt alles. Das ist in den frommen Häusern so, bei den Kirchen so, das geht dann weiter, auch in der Politik, überall. Da wird der altböse Feind bezahlt viel. Aber zu einem hohen Preis. Er will die Leute weghaben. Ne? Er will, dass die Leute ihn anbeten. So ist es. Ne? Und deshalb aufpassen. Ne? Ich komme zum Schluss. David zieht auch Konsequenzen. Das sagt, diese Konsequenzen müsst ihr auch ziehen. Ne? Zwei Konsequenzen. Einmal, Vers 9, hoffet auf ihn alle Zeit. Meine lieben Geschwister, was entscheidend ist, was wichtig ist, ist das intensive Gebet. Nicht wichtig, zusammenzukommen, um zu beten. Ich muss beten. Und der David sagt auch, wie das Gebet aussehen soll. Er sagt, schüttet euer Herz vor ihm auf. Das ist ja ein Bild aus dem Opferbereich, haben wir bei einem Trankopfer, das wurde ja auch ausgegossen. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Ich habe es den Kindern in der Kinderstunde mal gezeigt, eine Schüssel mit Wasser mitgebracht. Sag, ich zeige euch mal was, die Kinder wussten ja gar nicht, was hier losgeht. Die fragen dann immer, ich mache manchmal solche Experimente. Und sag, habe ich die Schüssel mit Wasser ausgeschüttet, sag, was ist jetzt noch drinne? Herr Schmidt, ist nichts mehr drinne. Und wie wir auch zur Ruhe kommen können, wenn wir unser Herz vor ihm ausschütten. Das ist das Nächste, was David dir auch hier anmahnt. Leute, wie vieles haben wir in unseren Herzen drinne? Und wie vieles wollen wir festhalten, ne? Auch im Blick auf Brüder, auf Schwestern, auf Verwandte und so weiter und so fort. Wie vieles wollen wir in unserem Leben festhalten? Wo der Herr sagt, alles raus, dieser ganze Mist, diese ganzen Befindlichkeiten. Es ist furchtbar, was sich so auch in Gemeinden abspielt. Eine Frau hat mir ja mal gesagt, Herr Schmidt, der eine Bruder hat mir das gesagt, da gehe ich erst mal 4 Wochen nicht mehr in die Stunde. Da habe ich gefragt, wen bestrafen Sie? Hat sie mich mit großen Augen angeguckt. Wen bestrafen Sie oder wen wollen Sie bestrafen? Ist doch wichtig, dass wir ausschütten. Leute, das belastet uns. Ne? Das belastet jeden Einzelnen von uns, wenn wir unser Herz nicht ausschütten. Deshalb kann man auch nicht suchen. Ne? Und der Herr will uns hier helfen. Sagt, lass den ganzen Mist, den ganzen Scheiß los. Ich sage es einfach mal so. Ich habe mit Leuten geredet, ne? Die mir deine Sachen mitteilen von Brüdern und Schwestern und was alles vorgefallen ist und was alles geredet worden ist. Viele Kleinigkeiten, ne, und Nickerigkeiten, furchtbar. Und der Mist wird festgehalten. Ne? Du hast das vor 10 Jahren gesagt, du hast das vor 20 Jahren gesagt. Habe ich bei uns in der Gemeinde auch erlebt. Ne? Wo ich sagen kann, deshalb kommen wir nicht vorwärts, versteht ihr? Das belastet uns. Deshalb kommen wir nicht zur Ruhe, weil wir unser Herz nicht vom Herrn ausschütten. Ich kenne auch viele Leute. Ja, bei manchen Leuten, wenn ich die sehe, kannst du ganz schnell einen dicken Hals kriegen. Ne? Kriegst du sofort eine Allergie. Ne? Sofort kriegst du eine Allergie. Oh, sag, wenn ich den jetzt... Oh, nee. Und der Schmidt hat ja eine Möglichkeit, wenn der hier vorne steht, ne? Hast du ja eine Möglichkeit. Liebe Geschwister, liebe Brüder, welche Möglichkeit habe ich dann? Wenn ich so einen Bruder entdecke in der Gemeinde, wo du denkst, kriegst du einen dicken Hals. Schmidt, du hast jetzt die Gelegenheit, mit Worten jetzt los, ne, loszulegen. Dann kannst du richtig fertig machen heute mal. Ne? Richtig fix und fertig machen. Liebe Geschwister, es geht nicht um fertig machen, überhaupt nicht. Ne? Dann sollte ich nicht mal hier vorne stehen. Das ist generell verboten. Wir haben das Wort weiterzugeben und nicht unsere Befindlichkeiten. Ne? Und das Pult ist nicht die Chance und Möglichkeit, den anderen fertig zu machen, sondern den anderen aufzubauen. Ihm genau das auch zu sagen, schüttet dein Herz aus. Ne? Und ich habe es die letzten Jahre auch gelernt, Herr, lass einfach, schenk mir, dass ich die Dinge loslassen kann. Ne? Und deshalb kann ich Brüdern und Schwestern begegnen, egal welche Geschichte vorliegt oder war. Ne? Ich muss nicht jeden so herzlich lieben, nicht, dass man immer ein Bruderkostüm oder so, ne? Muss ich ja nicht. Ne? Aber es sind alles, ne, Menschen. Und Gott hat auch jeden Menschen lieb, das ist wichtig. Schüttet euer Herz aus, sonst kommen wir nicht zur Ruhe. Und viele Leute, auch ältere Leute, die halten Dinge fest. Die erzählen mir jedes Mal, wenn ich dort bin, immer die gleiche Krankheitsgeschichte, das gibt's auch. Ist ja klar, man ist damit befasst. Aber immer wieder diese alten Dinge, alten Geschichten, wo ich sagen kann, die hätten schon längst erledigt sein können. Und ihr Kinder, ne, die ihr mit da seid, wisst ihr, was passiert mit einer Rechnung, wo drauf steht, bezahlt. Gucken das eure Eltern jede Woche mal an, nehmt ihr das heraus und sagt, Mutti, Vati, wir gucken uns nochmal die Rechnung an, ne, was wir letzte Woche bezahlt haben und so weiter. Machen das eure Eltern niemals. Ein kleiner Junge hat mir mal gesagt, 6-Jähriger, Herr Schmidt, das wird bei uns abgeheftet. Ich habe ihn nicht gefragt, was abgeheftet ist, was da irgendwo hat er das Wort aufgenommen, abgeheftet, ne? Und wird nicht mehr angeguckt. Die zweite Konsequenz, wenn hier steht, er hat geredet, er hat einmal geredet, er hat zweimal geredet. Er hat einmal geredet, zweimal geredet. Ihr Kinder, bei euch passiert das auch immer mal, ne? Dass eure Mutter sagt, Jens, ich hab das schon einmal gesagt. Jens, ich hab das schon das zweite Mal. Ich muss ja aufpassen, dass nichts passiert. Ne? Zweite Mal gesagt. Und du musst es doch endlich begriffen haben, oder? Und der Herr hat es bei uns auch gemacht. Er hat es einmal gesagt, Markus. Er hat es einmal gesagt. Das ist mein Blickfeld, ne? Markus, der Herr hat es dir zweimal gesagt. Was hat er denn dir gesagt? Ich kann das vorlesen, was er dir gesagt hat. Markus, ich habe alle Macht. Ich habe alle Kraft. Ich habe das einmal gesagt. Jetzt sagst du das zweite Mal, ich habe alle Macht, ich habe alle Kraft. Warum kommst du nicht zu mir? Warum lässt du dir nicht helfen von mir? Ich habe alle Macht. Mag es, wo dein aufgebrachtes Herz zur Ruhe kommt. Ich habe alle Macht. Wie vieles haben wir einmal gehört? Wie vieles haben wir zweimal gehört? Ne? Und dann geht endlich los. Ne? Vertraut endlich dem Herrn. Ich habe alle Macht. Ich habe es einmal gesagt. Ich habe es zweimal gesagt. Hm? Beim zweiten Mal habt ihr es begriffen. Stimmt's? Nicken, wunderbar. Ne? Hm? Ich habe alle Macht. Ne? Ich habe es einmal gesagt. So machst du der Herr. Ich habe es zweimal gesagt. Was hat er denn noch gesagt? Ich habe auch alle Gnade. Versteht ihr? Alle Gnade. Über unser Leben. Wunderbar. Ne? Er hat sich über unser Leben erbarmt. Ich muss dir das sagen. Ich habe dich über dein Leben erbarmt. Weißt du? Du bist frei. Du gehörst mir. Ist es nicht wunderbar? Ne? Das zu hören, auch in der Advents- und Weihnachtszeit. Und deshalb ist der Herr Jesus auch auf diese Erde gekommen. Gott hat einen wunderbaren Plan, ne? Um uns zu helfen. Und das ist das Schönste. Ne? Das ist das Schönste. Ne? Und ich habe jetzt auch in einem Jugendkreis, haben wir über die Werbung gesprochen vor Weihnachten. Ne? Welchen Satz würdet ihr sagen, was Weihnachten ist? Weihnachten, Fest der Familie, Fest der Liebe, wurde alles aufgezählt, bis mir jemand sagt, Weihnachten ist das Fest der Freude. Sag, wollen wir mal hineingucken in der Weihnachtsgeschichte. Was steht da drin von der Freude? Ne? Die große Freude. Der Herr hat uns die große Freude gemacht. Was ihr am 24., 25. erlebt, auch ihr Kinder, sind die kleinen Freuden. Da guckt er mich an. Ja, ihr kriegt schon was. Das ist klar. Das sind alles kleine Freuden. Die kleinen Freuden. Die große Freude schenkt nur der Herr. Es gibt nur einen, der uns große Freude macht. Und diese Freude darfst du mitnehmen, egal wo du bist, wo du stehst, wo du dich bewegst oder wo du vielleicht sogar liegst. Die große Freude. Der Herr segne uns sein Wort. Amen. Lasst uns miteinander beten. Himmlischer Vater, hab ganz herzlich Dank jetzt für diesen Vormittag, für dein gutes Wort, Herr. Es ist schön, dass wir von David lernen dürfen. Er hat dir ganz vertraut, er hat sein Leben in deine Hände gelegt. Und er hat sich konzentriert nur auf dich, nur auf Gott will ich still warten, Herr. Denn du bist mein Fels, mein Heil. Er beschreibt es so wunderbar in diesem Psalm, Herr. Und es soll auch für uns gelten. Herr, lernen wir von David, seien wir konzentriert auf dich, Herr. Nur du allein bist unsere Hilfe, bist unsere Rettung. Und nur bei dir können wir uns bergen, Herr, und zur Stille kommen. Herr, wie gut, dass wir diese Lektion haben dürfen, Herr. Und wir wollen es neu lernen, wir wollen es neu tun. Wir wollen uns konzentrieren auf dich. Segne dein Wort an uns. Amen. Amen.